ARD.
Thomas, wie sieht denn eigentlich dein privates Mail-Postfach aus? Also ich meine jetzt nicht, wem du da schreibst oder welcher Spam da landet, sondern welche Newsletter flattern da regelmäßig rein?
Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber privat halte ich überhaupt keine Newsletter, außer vom Fremdenverkehrsverband meiner beliebtesten Urlaubsgebiete. Vielleicht, ich fühle mich mit der täglichen Lektüre meiner Zeitung zu Hause schon ziemlich ausgelastet. Und es ist ja nun auch mal nicht so, dass ich in meinem Job unter Reizarmut leide. Du bist da vielleicht etwas anders unterwegs.
Ja, das ist ja spannend. Also bei mir sind die Newsletter bestimmt 3/4 aller E-Mails. Da sind die großen Medienhäuser dabei, FAZ, Spiegel, Süddeutsche. Und dann aber auch immer mehr so Nischen-Newsletter, zum Beispiel aus der Reisebranche oder auch so ganz eigenwillige, die ich zum Beispiel sonst eher im Feuilleton lesen würde. Zum Beispiel Wittkamp to go von Peter Wittkamp. Das ist ein Autor und Werbetexter aus Berlin. Den kannte ich gar nicht, aber der schreibt total schöne und witzige Aphorismen. Und dann auch eher so private Sachen über Filme, die er empfiehlt oder so.
Das heißt also, da geht es mehr um die Leute, um die Personen und weniger um die Inhalte.
Ja, ich glaube schon, aber einfach so, wie man bei der Zeitung ja auch mit der Zeit lernt, welche Autoren mag ich, und dann liest man eben eigentlich alles, was die schreiben. Und es gibt ja auch Menschen, die bei großen Medienhäusern schreiben und dann zusätzlich noch so einen privaten Newsletter haben.
Ja, soweit ich das überblicken kann, und ich habe da vielleicht noch nicht mal den ganz großen Überblick, ist das in Amerika ja inzwischen schon so ein richtiger Boom. Da gibt es ja etliche Autoren, die sich mit Newslettern oder Podcasts selbstständig gemacht haben, zum Beispiel Paul Krugman. Der hat als Ökonom und ist ein sehr bekannter eine Kolumne in der New York Times. Und im Dezember vor einem Jahr hat er sich dann entschieden, stattdessen auf ein anderes Ausspielmedium zu wechseln, das heißt Substack.
Ja, Substack ist ja in Amerika so ein Phänomen. Die gibt es seit 2017. Mittlerweile haben die über 5 Millionen zahlende Abonnenten. Etliche Publizisten leben davon, dass sie ihre Texte und Podcasts da direkt vermarkten, ohne Verlag dazwischen.
Und darüber wollen wir heute sprechen. Neues Geschäftsmodell, Journalismus als Ich-AG. Mein Name ist Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Christoph Borgans.
Auf Substack kann man ja auch auf Deutsch publizieren, aber das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Gerade mal 0,5% der Artikel sind da in unserer Muttersprache verfasst.
Ja, das läuft noch schleppend, würde ich sagen. Aber es gibt ein deutsches Äquivalent, Steady. Und da ist schon einiges los. 2000 sogenannter Creator veröffentlichen dort Newsletter und Podcasts. Und die erwirtschaften nach Angaben von Steady 1,5 Millionen Euro Gewinn pro Monat. Natürlich machen das manche nur im Hobbybereich, aber einige bekannte Namen findet man dort auch. Zum Beispiel der von Nils Minkma, Buchautor, früherer Feuilletonchef der FAZ, später beim Spiegel, zurzeit freier Autor bei der Süddeutschen, aber auch Autor des Newsletters Der siebte Tag und Moderator des Geschichtspodcasts Was bisher geschah. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit ihm über dieses Thema hier sprechen. Herzlich willkommen, Nils Minkma.
Hallo, guten Tag.
Nils Minkma, in Ihrem Blog Der siebte Tag haben Sie einmal geschrieben, ich zitiere, die Entzweiung von Musk und Trump war zu erwarten wie der Schnupfen nach der Buchmesse. Wir sind jetzt nach der Buchmesse. Geht's Ihnen gut?
Ja, alles gut. Ich weiß ja Bescheid über diese Gefahr, sich da auf der Buchmesse zu erkälten. Deswegen treffe ich Vorkehrungen. Er hat übrigens auch gestimmt mit Musk und Trump. Die sind ja wirklich nachhaltig entzweit zu kommen.
Wie wir ja gerade eben gehört haben, Sie haben ja schon für viele angesehene Zeitungen geschrieben und arbeiten jetzt auch weiterhin für die Süddeutsche. Wie passt denn da so, sagen wir mal, Ihr Newsletter überhaupt da rein oder Ihre private Arbeit, Ihr Engagement so als Ich-AG, wie ich es genannt habe? Könnten denn die Texte und die Gedanken, die Sie da so äußern, nicht auch eigentlich in der, sagen wir mal, Süddeutschen erscheinen?
Es ist ein anderes Genre, ne? Die Süddeutsche ist ja größte deutsche Tageszeitung, da adressiert man sich an ein riesiges Publikum und kann natürlich nicht so viel über seine eigenen privaten Befindlichkeiten schreiben. Ein Beispiel, ich kann jetzt in der Süddeutschen natürlich nicht das Buch von einem guten Freund besprechen. Ich kann auch nicht ein Buch besprechen, was schon etwas älter ist oder so. Auf meinem Newsletter kann ich das alles machen, wenn man das transparent macht natürlich. Also das heißt, es gibt bestimmte Regeln, die gibt es aus gutem Grund. Für ein großes Publikum zu schreiben ist eben was anderes als für so eine kleinere Community. Daher ist die Ansprache im Newsletter eben persönlicher. Mein Newsletter erscheint ja am Sonntag, da haben die Leute Zeit. Und ich merke schon, dass sich da eben so eine ganz besondere Beziehung zwischen Autor und Publikum entwickelt. Und die ist mir auch ganz wichtig.
Wie sieht das denn vom Zeitaufwand, auch vom Verhältnis? Bei Ihrem Newsletter schreiben Sie auch, den produzieren Sie freitags und samstags, also schon mal 2 Tage. Und da merkt man ja schon, das ist auch nicht etwas, was man schnell dorthin schreibt, sondern das ist auch ein journalistisches Produkt. Und bei Ihrem Podcast, der kommt auch wöchentlich raus. Und da geht es ja um Themen von Genghis Khan über Schlacht im Teutoburger Wald. Es klingt zumindest auch immer so, als ob Sie sich umfangreich eingelesen haben. Was macht das aus? Ist das halb-halb mit Ihrer Arbeit sonst?
Och, sagen wir, ich bin gut beschäftigt. Das finde ich auch gut. Ich habe meine Arbeit ja ausgesucht. Ich habe jetzt kein Problem damit, viel zu arbeiten. Aber im Moment ist es auch viel. Aber es macht alles nur Spaß. Es ist irgendwie eine gute Sache. Die Kinder sind ja schon größer. Also kann ich mich da reinknien. Vom zeitlichen Aufwand ist es schon so, dass ich eben ja an 2, 3, 5 Tagen die Woche eben Süddeutsche mache. Und was bisher geschah, den Podcast und eben am Freitagnachmittag und Samstagvormittag mich um mein Newsletter kümmere. Allerdings ist der Newsletter etwas, woran ich schon die ganze Woche denke. Ich hatte ja früher immer wieder mal Kolumnen, auch beim Spiegel viele Jahre. Da muss man, wenn Sie auch schon sowas mal gemacht haben, da muss man sich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen innerlich Notizen machen, um was es gehen könnte. Man geht ganz anders durch die Welt. Manchmal denke ich, ich bräuchte so ein Warnschild um den Hals, wenn ich in der Bahn bin oder im Restaurant oder sonst irgendwo, dass ich natürlich Gespräche vor mir, hinter mir immer daraufhin abklopfe, wäre das Stoff für eine Kolumne.
Bei Ihrem Podcast war es ja so, im Sommer stand er quasi vor dem Aus, weil die Produktionsfirma, eine Amazon-Tochter, beschlossen hatte, das lohnt sich nicht. Aber hoffentlich lohnt es sich ja doch, weil Sie haben dann eine GmbH gegründet und machen das mit Ihrem Co-Moderator Joachim Telgenbüscher dann auf eigene Rechnung. Also irgendwie funktioniert.
Ja, genau, das lag daran, weil Amazon hatte so ganz komische Beschränkungen des Geschäftsmodells, bestimmte Sachen wollten die nicht. Also alles, womit man das finanzieren kann, kam da nicht vor. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen darstellen, aber Amazon hatte nicht mehr so das Interesse am irgendwie am europäischen Content-Markt, hatte ich das Gefühl, und hatte jetzt mit uns nichts zu tun. Und ja, das ist halt das Schöne. Ich finde, auch bei Newslettern, wenigstens, wenn man das vernünftig erklärt, dann sind Leute auch bereit, Geld dafür zu zahlen. Es ist ja so, dass sowohl der Podcast als auch mein Newsletter können gratis bezogen werden. Also man muss überhaupt nicht bezahlen, aber man kann es eben unterstützen, wenn man das Geld eben übrig hat oder dafür investieren möchte. Es gibt auch immer wieder nämlich Zuschriften von Menschen, die das gerne machen würden, die aber das Geld eben nicht haben, weil ja, sie eben in so einer Situation sind. Das ist echt kein Problem. Wir machen Robin Hood-Prinzip, gibt genug, die dann auch bezahlen. Also insofern finde ich, ja, man schimpft immer so über die heutige Gesellschaft, aber ich habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
Ja, ohne jetzt auf Heller und Pfennig das mal mit Ihnen zu besprechen, aber lohnt sich das für Sie? Oder können Sie das nach einem erfüllten journalistischen Leben sozusagen einfach mal so machen, weil Sie nicht mehr davon leben müssen?
Nee, es lohnt sich.
Gut, eine klare Antwort. Vielen
Dank. Das heißt, die Idee von den großen Medienhäusern zu sagen, wir brauchen eine harte Paywall, die sich ja ziemlich durchgesetzt hat, das müsste vielleicht dort auch nicht so sein? Oder denken Sie, das funktioniert wirklich auch nur für eine kleine Nische?
Genau, ich glaube, das ist eher das Nischenprodukt. Menschen freuen sich, wenn sie was beziehen, lesen können, was nur für sie ist, was so eine direkte Ansprache hat. Bei den großen Medienhäusern ist es eben die Garantie des Überlebens. Ne? Die müssen, haben ja ganz andere Unkosten als wir. Das heißt, da müssen eigentlich alle, die das nutzen, was bezahlen. Das finde ich eigentlich auch ganz normal. Also ich finde, man kann so immer differenzieren. Ich glaube, das Publikum hat das auch mittlerweile gut verstanden. Es ist eigentlich kein Problem mehr, dass man für Artikel im Netz, die viel Recherche brauchen, wo viele Menschen daran beteiligt sind, auch davon leben müssen, etwas mehr bezahlt. Und wenn man eben solche vielleicht nischigen, persönlicheren, anderen Interessen verfolgt, dann schließt man eben so ein Abo ab, lässt es dann vielleicht auch wieder sein. Aber bis jetzt habe ich gute Erfahrungen. Und man muss auch gar nicht so viel erklären. Ich glaube, die meisten Leute verfolgen die Entwicklung der Medien, wissen, dass Medien sehr, sehr wichtig sind, auch für die Demokratie und auch so für das Persönliche. Ich hatte auch immer das Gefühl, sowohl beim Newsletter als auch beim Podcast, dass auch ein bisschen in der Gesellschaft ja sowas wie Einsamkeit eine Rolle spielt. Und dass man praktisch so ein vermittelter, ferner Gesprächspartner ist, manchmal Freund, gut, manchmal regen sich auf, aber dass man ja so im Gespräch bleibt und das ist eben so eine Form, das sicherzustellen.
So wie früher der Pilot of the Airwaves, also der Radiomoderator, der in den einsamen Nächten noch der einzige gute Freund war möglicherweise. Reden wir mal über Vertrauen. Das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Sie müssen ja Ihrer Fanbase, also den Leuten, die Sie letztendlich finanzieren, vertrauen, dass die immer regelmäßig wiederkommen. Gleichzeitig könnte es ja aber auch sein, wenn ich so höre, was Sie sagen, die Medienhäuser, und dazu zählt ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat ja momentan so eine gewisse Vertrauenskrise in der Bevölkerung zu beklagen. Sie sind jetzt nicht so ein anonymes Medienhaus oder eine Rundfunkanstalt. Sie sind jetzt der Mensch Nils Minkmar, den man dann gut zu kennen glaubt, wenn man ihm folgt. Glauben Sie einfach, dass Sie mehr Vertrauen generieren können in Ihrer Zielgruppe, als das Verlage oder Rundfunkanstalten hinkriegen momentan?
Och, ich glaube, es ist, ja, ich erzähle natürlich immer viel über mich. Man kann mich schon gut kennenlernen darüber. Es ist natürlich auch immer ein Risiko. Ja, sagen wir, morgen haue ich einen dummen Tweet raus oder werde von der Polizei erwischt, wie ich sturztrunken mit dem E-Roller rumfahre. Irgendwie sowas führt dann natürlich dazu vielleicht, dass manche Menschen sich abwenden. Es ist so, das ist eben, ja, im kleinen Rahmen freies Unternehmertum ist immer mit einem Risiko verbunden. Aber ich meine, Erfahrung ist, dass Vertrauen noch entsteht, wenn man einfach viel erklärt, wie die Zusammenhänge sind und so. Ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen, bin ja großer Fan der Öffentlich-Rechtlichen, und Frau arbeitet da auch. Ich finde, da könnte man ruhig manchmal ein bisschen selbstbewusster erklären, was man alles macht. Bei mir ist eine, wenn ich Veranstaltungen mache oder auch wenn man mir schreibt, eine der häufigsten Fragen, wenn nicht die häufigste Frage ist, wie kommst du auf die Themen für deine Artikel? Ja, wer gibt dir die vor? Das wollen die Menschen wissen. Die wollen einfach wissen, wie entsteht so ein Artikel einfach? Und wie entsteht ein Newsletter? Und wie macht ihr den Podcast? Also da so ein bisschen mehr Hintergrund zu wissen, das ist immer ganz wichtig. Und überall, wo man sowas erklären kann, wächst das Vertrauen auch wieder.
Wenn wir gerade dabei bleiben, wie entsteht der Podcast oder der Newsletter? Liest den Newsletter nochmal jemand? Haben Sie eine eigene Redaktion dafür? Oder ist das auch vielleicht das Spielfeld, wo man sagt, jetzt da pusht mir keiner mehr rein sozusagen?
Nee, da habe ich keine Redaktion, das mache ich eben alles alleine. Das ist ja auch ein bisschen der Fun, dass ich dann niemand mehr fragen muss. Orthographie ist immer so ein Thema, das lasse ich eben, da gibt es ja Programme, die das dann für einen checken, das lasse ich machen. Dennoch, ja, gibt es Fehler. Ne? Ich sage es immer wie bei so einem Direktproduzenten, ab und zu gibt es eben eine Sache, die nicht perfekt ist oder man sieht es eben, dass es mit heißer Nadel genäht ist. Neulich hatte ich irgendwie mehr Fehler drin, Tippfehler, als sonst. Ich weiß gar nicht, was da los war. Da hat mir ein sehr netter Mensch geschrieben und so, seien das so wenig Fehler, jetzt hätte ich so viele, ob irgendwas mit mir nicht stimmt, ob ich Sorgen hätte. Da wollte ich einfach so ein bisschen erkundigen, fand ich nett.
Sebastian Nesser, der Gründer von Steady, bei dem Sie ja mit dem Blog unterwegs sind, hat vor kurzem schon mal gesagt, dass er gerade so dabei wäre, eine parallele Medienwelt und eine neue Öffentlichkeit zu basteln, die sich im Schatten von ja den großen Verlagen, Zeitspiegel und Co. entwickelt und entwickeln kann und die aber noch nicht so richtig wahrgenommen wird. Sehen Sie das auch so?
Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Ergänzung. Die klassischen Medienhäuser haben ja so ihre eigenen Beschränkungen, haben ihre eigene Geschichte. Und dort in der Oase von Steady, würde ich sagen, kann man sich sehr spezialisieren. Es gibt ja sehr nischige Angebote, kann man auch ein bisschen radikaler sein im Gedanken. Das gefällt mir alles sehr gut. Ich finde es sehr, sehr inspirierend. Und ich gehöre nicht so zu den Leuten, die sagen, früher war alles besser. Also ich habe noch in den 90er Jahren studiert. Ich wollte gerne Journalist werden. Alle sagten, vergiss es. Ja, such dir was anderes. Vergiss es. Also niemand kann Journalist werden. Und es stimmte ja auch. Die Stellen waren sehr, sehr begrenzt. Viele Menschen mussten viele Jahre warten, um irgendeine feste Stelle zu bekommen. Und das ist heute anders. Dank solcher Angebote wie Steady kann man sich eben schon mal ein bisschen ausprobieren, hat dann auch gleich Arbeitsproben und so. Das ist schon eine unheimlich interessante neue Möglichkeit.
Für die Menschen, die aber in Medienhäusern arbeiten und nebenbei sozusagen Newsletter-Podcasts entwickeln, da gibt es auch so eine Beobachtung von Sebastian Esser, der sagt, da sind wir so in einer Zwischenzeit, weil viele trauen sich irgendwie nicht so richtig, sich da ganz abzunabeln und dann wird das manchmal vielleicht sogar zum Problem. Also er hat zum Beispiel mal von Paul Ronsheimer gesprochen, der ja mittlerweile auch beliebt ist oder respektiert wird von Menschen, die vielleicht mit der Bild-Zeitung eher ein Problem haben, dem es vielleicht gut tun würde, sich ganz unabhängig zu machen. Oder auch Sabine Rückert, sehr erfolgreich geworden mit ihr dem Podcast Zeitverbrechen, die aber trotzdem eben bei diesen Häusern bleiben. Werden in Amerika die Leute losspringen? Ist das so ein bisschen American Dream versus German Angst?
Solche Medienhäuser und Verlage, auch für Bücher, sie hatten zwar das Misstrauen angesprochen, aber funktionieren doch immer so als Qualitätssiegel. Und dass man so da im Rahmen bleibt, ist auch manchmal gar nicht schlecht, dass man auch da ein bisschen Rücksicht nimmt und nicht so völlig freidreht. Und ich glaube, in Amerika hängt es natürlich damit zusammen, dass sie brutal viel entlassen haben. Wir haben auch große Namen, die Leute gern gelesen haben, wurden entlassen, gab es Machtkämpfe und dies und das war immer Tohu Wabohu in der amerikanischen Medienszene. Und das ist so eine Form auch der Konsolidierung, dass man sagt, okay, bestimmte Sichtweisen und Autoren können eben dank einer großen Leserinnen- und Lesergemeinschaft überleben. Deutschland haben wir es nicht so. Ich finde es gut. Je mehr man macht und verbunden bleibt, macht auch die Medienhäuser attraktiver. Bei Springer und Paul Ronsheimer, da hatte ich immer, ich kenne Springer eigentlich ganz gut über verschiedene Geschichten. Ich habe zwar da nie gearbeitet, wird auch nie da arbeiten, aber ich habe immer schon den Eindruck, dass auch so diese pauschale Kritik daran, also bei allem, was kritikwürdig ist, ein bisschen unfair war, weil viele Menschen einfach aus unterschiedlichen Gründen dort gelandet sind und eigentlich einen guten Job machen. Deswegen, insofern hilft das auch ein bisschen, ja, so manches Lagerdenken wieder zu hinterfragen.
Sie sind ja auch in Frankreich unterwegs. Sie thematisieren ja unser Nachbarland auch regelmäßig in Ihrem Blog. Sie haben also einen guten Blick auf Frankreich. Gibt es denn da ähnliche Tendenzen eigentlich im Journalismus?
Also es würde Frankreich unheimlich gut tun. Noch ist es nicht so. In Frankreich sind die Medien ja schlecht aufgestellt, was die finanzielle Ausstattung angeht. Und ich würde mir wünschen, dass sowas wie Steady in Frankreich wirklich an Bedeutung gewinnt, auch gerade was die regionale Berichterstattung angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das da noch kommt.
Welche Rolle spielt denn eigentlich Qualität? Sie haben ja gesagt, das sind bei Ihnen jetzt auch eher ein persönlicher Newsletter. Es gibt ja auch Leute, die dort Sachen produzieren, die sie sonst nur für eine Zeitung produzieren würden. Und wenn die Leute freiwillig dafür zahlen, könnte man ja meinen, das ist vielleicht so ein Hoffnungsschimmer für Qualitätsjournalismus. Auf der anderen Seite, vielleicht verkauft sie auch manchmal Seichtes besser als Tiefgründiges und mit ganz, ganz harten Sachen geht es dann gar nicht?
Na gut, seichter als, sagen wir mal, die privaten Fernsehprogramme geht es ja im Moment gar nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass es wieder ein Interesse gibt nach mehr Substanz und nach Überforderung. Bei den Newslettern sehe ich jetzt kein Abdriften ins Seichte.
Das heißt eher ein Hoffnungsschimmer, dass das vielleicht...
Ja, es ist eher so wie, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal in so eine Buchhandlung gehen. Theoretisch können Sie natürlich im Onlinehandel alles, jedes Buch bestellen. Aber wenn man so eine Buchhandlung aufsucht, dann findet man eher mal was, wonach man gar nicht gesucht hatte. Und ich finde, das ist bei so einem großen Newsletter-Angebot und bei vielen Podcasts, wenn man sich anguckt, macht man eben immer so eine Zufallsentdeckung. Das ist so ein bisschen der Reiz dieser anderen Produkte. Ich finde es eine tolle Ergänzung.
Dem journalistischen Nachwuchs haben Sie ja gerade schon empfohlen, erprobt euch doch gerne mal in diesen neuen Möglichkeiten, die sich da gerade auftun. Meine letzte Frage, ist das jetzt ein Zeitphänomen, das gekommen ist, um zu bleiben oder verschwindet das wieder? Werfen Sie einen kleinen Blick in die Glaskugel.
Ich glaube, das wird sich noch behalten. Übrigens Nachwuchs, aber es gilt auch für Kolleginnen und Kollegen, die in Rente gehen. Ja, weil oft hat man ja so eine, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, so eine starke Renteneintrittsbarriere. Und viele, die noch jede Menge zu sagen haben, die über hohe Erfahrung viel erlebt haben in ihrem Leben, den empfehle ich immer, macht auch ein Newsletter für all die, die euch so gerne lesen. Und ich glaube, das Publikum wird das entdecken. Klar, wenn wir jetzt irgendwie die Riesenwirtschaftskrise haben und alle verarmen, werden natürlich auch Newsletter und Podcasts betroffen sein, aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht so ist. Ich bin ja immer ein Optimist. Ich beende ja auch jeden Newsletter am Sonntag mit Kopf hoch.
Ja, Kopf hoch. Warum nicht eigentlich?
Vielen Dank.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.